Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schatzmeister-Talks. Zusammen mit Lars Wrobbel und Luis Passos gehen wir in die 17. Runde. In regelmäßigen Abständen veranstalten wir Livestreams, besprechen unterschiedliche Themen und beantworten eure Fragen. Die Kanäle werden dabei wechseln, sei es bei YouTube oder auch mal bei Facebook. Ihr könnt das Format aktiv mitgestalten, indem ihr live mit dabei seid und mit uns sprecht. Heute könnt ihr euch nun die 17. Folge anhören. Der Host war dieses Mal Lars und der Livestream fand auf seinem YouTube-Kanal statt. In der heutigen Folge unterziehen wir unsere Anlageklassen einen Stresstest und wir reden vorrangig über P2P-Kredite. Viel Spaß nun mit einer neuen Schatzmeister-Folge.
Ja, dann erstmal hallo und herzlich willkommen zu den Schatzmeistern und heute mal wieder bei mir auf dem Kanal. Nachdem wir jetzt Instagram abgesägt haben bei Alex, sind wir jetzt öfter bei mir auf YouTube. Und ja, heute wollen wir uns mal so ein bisschen über das Risiko-Chance-Verhältnis bei unseren Steckenpferden so ein bisschen unterhalten. Also Alex mit seinen langweiligen Dividendenwerten und der Luis mit seinen hoffnungslosen REITs dieses Jahr. Die bringen ja auch gar nichts. Ja, und ich spreche natürlich über die großartigen P2P-Kredite. Da läuft ja alles wie am Schnürchen.
Und Krypto, oder nicht?
Bitte?
Und Krypto, oder nicht?
Ja, Krypto lassen wir vielleicht mal gerade aktuell beiseite.
Nee, ist klar.
Und ja, ihr könnt natürlich wieder live Fragen im Chat stellen, wenn ihr Bock habt. Und wir sehen die dann und gehen dann parallel darauf ein oder dann spätestens am Ende. Und an euch beide, ja, ihr haltet bitte auch ein Auge drauf, wenn ich was übersehe. Und ja, dann starten wir. Aber der Luis, der hat auf jeden Fall noch eine Ankündigung, bevor es losgeht, richtig?
Ja, unbedingt, denn wir haben eine Neuerung hier für unser Format zu verkünden, denn erstmals dürfen wir hier einen Sponsor an Bord der Sendung begrüßen, nämlich Companisto. Companisto, das ist der Marktführer unter den Privatinvestoren-Netzwerken im deutschsprachigen Raum. Und über die gleichnamige Plattform kannst du in innovative Startups und Wachstumsunternehmen ab 250 Euro investieren und dich mit anderen gleichgesinnten Investoren vernetzen. Was genau sind das für Startup-Investments? Hierbei handelt es sich um Investitionen in junge Unternehmen, die vor einem Produktlaunch oder einer Expansion stehen. Und oft erschließen Startups mit innovativen Geschäftsmodellen neue Marktsegmente mit hohem Wachstumspotenzial. Genau hier bietet sich frühen Anlegern die Chance, ihren Einsatz im günstigsten Fall zu vervielfachen. Dem steht natürlich im ungünstigsten Fall ein Totalverlustrisiko gegenüber, sollte die Geschäftsidee nicht aufgehen. Und bei Startup-Investments gilt also genauso wie bei Aktienengagements die Streuung macht's. Und genau die praktizieren über 130.000 Investoren und etwa 1.600 Business Angels direkt über Companisto. Zu den über 100 finanzierten Wachstumsunternehmen zählen beispielsweise Dockster, Solar Nativ und vermutlich am bekanntesten der Trockenfrüchte- und Snack-Spezialist Koro. Hört sich das interessant an? Die Registrierung bei Companisto ist einfach digital und kostenlos. Melde dich am besten gleich an und recherchiere unverbindlich nach den aktuellen Investitionsmöglichkeiten unter companisto.com/go/Schatzmeister. Soweit zum Sponsor. Und dann können wir ins Thema einsteigen.
Jo, besten Dank an Companisto zum Sponsoring für unsere Folge. Und genau, jetzt starten wir mit unseren Neuigkeiten erstmal durch. Alex, vielleicht fängst du mal an. Was passiert bei dir gerade so, seit ich Instagram nicht mehr so aktiv nutze? Weiß ich gar nicht mehr so richtig, was bei dir abgeht. Ich folge dann nur noch Telegram, also erzähl mal.
Ja, wir haben Urlaub gemacht hier in Thailand, bei uns zu Hause und planen den nächsten Urlaub im Sommer. So Reitfarm und so. Aber ansonsten ist momentan echt nicht viel los. So ein bisschen zwischen Rainy Season ist hier bei uns, also eher durchwachsen. Und irgendwie passt es ganz gut, wie auch zur Börse. Da ist also bei mir zumindest auch nicht so viel los. Ja, langweilig. Es ist mir noch nicht genug Niveau zum Investieren. Aber irgendwie gibt es auch in diesem Jahr noch keine groß ausschweifende Performance, wie vielleicht bei allen anderen oder anderen Indizes, die noch viel nachholen müssen aus dem Vorjahr. Und dann habe ich ansonsten nur noch zwei interessante News gefunden, die können wir gleich nochmal besprechen. Aber ansonsten ist das wie so immer so das beginnende Sommerloch, würde ich mal sagen. Habt ihr schon Sommer?
Ja, tatsächlich. Also hier ist es
Oh.
eigentlich, also bei mir, ich weiß gar nicht, hat seit Wochen nicht mehr geregnet. Also alles super hier.
Ja,
Ja.
diese Ausnahmezustände.
Ja, aber willst du deine News jetzt gleich raushauen oder willst du das später machen im Verlauf?
Ja, wie wir wollen. Schauen wir mal, wo das erste ist und das zweite. Also eine Sache habe ich gefunden, das fand ich ganz interessant, war leider ein Pay-Artikel, den habe ich mir jetzt nicht gekauft. Es gibt anscheinend eine Studie, die sagt, die Mehrheit der Finfluencer verbreitet nur weißes Rauschen. Hätte mich total interessiert, was das genau bedeutet, warum weiß und was das mit dem Rauschen auf sich hat. Habe ich mir jetzt aber nicht gegönnt. So gut lief es jetzt diesen Monat auch nicht, dass ich mir jetzt da gleich ein Abo hole von der Zeitung. Aber das fand ich mal ganz interessant, dass die Finfluencer offensichtlich nicht alle, so wie wir, gut unterwegs sind, sondern dass es da offensichtlich auch schwarze Schafe gibt. Und passend dafür habe ich eine EU-Kleinanlegerstrategie gefunden. Das ist jetzt gar nicht mal so alt, sondern ein paar Tage nur. Da möchte die EU den Finfluencern mehr auf die Finger hauen. Also nicht uns jetzt speziell, sondern den Bösen, die immer alle erwähnt werden, aber keiner den Namen sagt. Verstehst? Also die bösen Finfluencer. Und da geht es wohl um undifferenzierte Gewinnversprechen. Und wenn man sich das alles so durchliest, geht es gar nicht darum, dass wir jetzt sagen, welchen Reit haben wir im Depot oder welche Aktie finde ich interessant, sondern es geht eher um Kooperationen mit Unternehmen, also so dieses typische Werben. Und da ist wohl angedacht, dass man die gleichen Richtlinien schafft, wie praktisch in der Werbewelt der Wertpapierunternehmen es wohl heute schon gibt. Das heißt, man muss alles ganz transparent zeigen, wer mit wem, warum, wie und alles zusammenarbeitet. Also es geht speziell um Marketingkommunikation und um Belohnungssysteme. Da gab es ja in letzter Zeit auch dieses Thema mit Naga, wo man ja auch Millionen verdienen konnte, auch wenn man nur Grütze den Leuten empfiehlt, verkauft oder was auch immer. Interessanter Punkt. Es wird verlangt, dass Risiken und Chancen ausgewogen dargestellt werden, steht da drin. Und vorhergehend soll geprüft werden, also du als Finfluencer, ob die vorgesehene Zielgruppe geeignet ist. Schwierig jetzt, weiß nicht genau. Ich gehe davon aus, mein Content ist jetzt so gut geeignet für, ja, wird sicher den einen oder anderen geben. Gerade bei Luis, der hat ja auch oft Spezialthemen. Da musst du schon richtig ranklotzen, Luis, um vorher herauszufinden, bevor du den Content da so rausspuckst, ob deine Zielgruppe dafür geeignet ist. Ja, und was ich nicht gefunden habe in dem ganzen Ding ist, wie gesagt, Aktienvorstellungen oder den ganzen Kram. Das ist da irgendwie, also ich kann jetzt sagen, kauf BMW-Aktien, habe ich auch gemacht. Und dann bin ich safe. Wenn ich aber sage, ich habe hier mit DWS oder mit Börse Stuttgart und wir haben hier einen Fonds und wir reden über Fonds und wir haben die ja, irgendeiner verdient da dran, dann ist das alles ganz schwierig. Also ich habe ja da einen Link, den könnte ich ja mal kopieren in den Chat oder in die Infobox und da könnt ihr euch den Artikel alle mal durchlesen. Nicht jetzt, sondern nach dem Livestream heute.
Ja, interessant. Also ich finde ja, also aktuell ist es ja schon so, dass eigentlich Sponsorings oder sowas bekannt gegeben werden müssen, so wie jetzt bei uns auch ganz zu Anfang. Dass halt wirklich jeder versteht, dass man halt mit dem Unternehmen auch zusammenarbeitet. Eigentlich gehört das ja jetzt schon zum guten Ton, aber an sich ist es eine gute Sache, wenn das halt so ein bisschen offiziell auch gemacht wird. Dass das so ein bisschen die schwarzen Schafe ja, im Zaum hält.
Weiße Schafe müssen sein. Weiße Schafe.
Ja. Aber nochmal zurück zu deinem Portfolio vielleicht. Wie läuft es da so gerade aktuell?
Also Moment, Stand heute bin ich bei plus 2% in diesem Jahr. Das ist jetzt irgendwie kein Fisch, kein Fleisch. Vor allem könnte man meinen, wenn man die ganzen Indizes anschaut, die alle wie bekloppt laufen, denkt man sich, was ist los? Aber wenn man beide Jahre zusammen betrachtet, also 2022 und 2023, dann sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Letztes Jahr war ich bei plus minus null und in diesem Jahr bei plus zwei. Wenn man sich den Nasdaq anguckt, könnte man meinen mit 31%, also meine Zahlen sind jetzt alle Ende Vormonat, also Ende Mai. Da frage ich mich natürlich, 31% habe ich irgendwas falsch gemacht, aber gut, der Nasdaq hat letztes Jahr auch minus 28 gemacht. Dürfte also auch nur bei plus minus null dastehen. Das heißt, die Volatilität ist natürlich deutlich höher. Bei mir ist praktisch, ich würde mal sagen, Zeitlupe, Stillstand. Also ist praktisch keine große Bewegung in irgendeine Richtung. Aber ist okay, wenn Zinsen steigen oder Zinszyklen sich ändern, dann wird einmal bricht das ganze Tech zusammen und dann rennen alle wieder ins Tech rein. Die Frage ist, wer hat denn tatsächlich mit einem Tech-Depot in den letzten Jahren eine gute Rendite gemacht oder gerade in diesen volatilen Jahren? Weil oft hast du ja Anleger, die dann sagen, boah, geil, Tesla und meine Amazon, die besten Pferde im Stall, dass sie dann aber noch 15 Peloton haben und alles und so weiter und den ganzen Kram zusammenrechnen. Du siehst praktisch nie so diese wirkliche, ich habe ein Tech-Aktien-Depot, was dann entsprechend aus mehreren Werten, wie ja bei mir auch 70 Dividenden wäre, das ist ja alles drin von Öl und Lebensmittel und Konsum. Das läuft halt immer nicht alles gleichzeitig. Aber dann siehst du zumindest mal, mein gesamtes Vermögen bewegt sich letztes Jahr mit 0 und dieses Jahr mit 2. Das ist in Anbetracht der Tatsache, finde ich, ein sehr gutes Ergebnis. Und ich würde gerne in der Tat mal ein Tech-Depot sehen, wo denn wahrscheinlich 70% irgendwelche Leichen sind, über die man jetzt nicht so gerne spricht. Und dann immer eben diese drei Werte hervorhebt, wie Microsoft und naja, alles, was so super, super gerannt ist. Ja. Auch jetzt, Nasdaq habe ich letztens gelesen, sind ja, glaube ich, noch irgendwie so 7 Werte, die den Nasdaq irgendwie treiben. Und alles andere ist ja irgendwie auch nur halb gegoren. Also Volatilität ist bei mir sehr, sehr niedrig und deswegen bin ich mit meinem Ergebnis erstmal zufrieden. Ich konzentriere mich in diesem Jahr so ein bisschen mehr auf mein Dividendenwachstum. Aber da kann ich ja nochmal ergänzen, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben.
Genau, da kommen wir ja später noch dazu. Da kommt gerade noch eine Frage aus dem Chat von dem Gerd. Was haltet ihr persönlich von Naga? Ist dein persönlicher Aktientipp, Alex? Oder?
Also ich weiß nur die Story mit dem einen Typen aus Dubai, dass das alles total Grütze ist. Ansonsten habe ich mit denen nichts am Hut. Keine Ahnung, was die machen, warum okay. Sich das für die rechnet oder so. Keine Ahnung, kann ich dir gar nichts zu sagen.
Ja, ich habe es auch nur so am Rande mitbekommen. Ich weiß ehrlicherweise auch.
Copy-Trading, oder? Es ist doch nur Copy-Trading, oder?
Irgendwie so, ja.
Also ich kenne noch die Naga Corporation. Das ist ein
Nusshersteller.
Glücksspielunternehmen aus Kambodscha. Ich glaube, das ist eine der wenigen kambodschanischen Aktien, die auch, glaube ich, vom europäischen Publikum über zumindest international aufgestellte Broker erworben werden kann.
Schau, ja. Also bei Naga, ganz kurz, ist ja mit diesem Copy-Trading, da kann man halt schauen. Ich glaube, da habe ich jetzt die Tage gerade eine interessante Statistik gesehen. Die Performance, die ausgewiesen wird, kann man mal gegenüberstellen zu den Verlusten, die die Kopierer praktisch mit diesen Trades gemacht haben. Und da frage ich mich am Ende, wer das sieht und trotzdem investiert, da braucht es dann am Ende auch keine EU-Richtlinie. Also das ist dann praktisch selber schuld, ja.
Das stimmt so, ja. Gerade nochmal zu den Tech-Depots, Alex. Ich könnte dir das von meinem Sohn zeigen. Der hat nämlich überwiegend Tesla, Bitcoin, Ethereum und Bondora Going Grow. Also der hat ein richtig gutes Jahr. Aber das, der hat auch noch einen anderen Anlagehorizont.
Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt, parallel tatsächlich Naga Corporation, die gibt es immer noch. Ist an der Börse Hongkong gelistet, daher kann man die gut kaufen. Und das Hauptasset ist Naga World, das größte Hotel- und Gaming-Resort in Kambodscha, in der Hauptstadt Phnom Penh.
Ich dachte, Dubai kommt jetzt, aber gut.
Mit zwei Niederlassungen. Nee.
Gut, Luis, exotischer. Was war bei dir so los? Erzähl mal.
Seit unserem letzten Treffen, da gab es jetzt zwei Höhepunkte. Zum einen jenseits der Finanzmärkte stand jetzt im Mai die traditionelle Schwedenreise an in die Einsamkeit Smålands, in die Pampa, in wunderschöne Natur. Und das war wie immer sehr erholsam, diesmal auch bei bestem Wetter. Wir hatten jeden Tag Sonne, aber auch nicht zu warm. Und waren wirklich eine sehr schöne, erholsame Zeit mit Minimum an, wie soll ich sagen, digitaler Verbundenheit. Und auf dem Finanzparkett war für mich persönlich der Höhepunkt des Jahres gerade vorgestern. Da war nämlich die Aktionärsversammlung meiner Lieblingsaktiengesellschaft, nämlich der Einbecker Brauhaus AG, inklusive der Sachdividendenzahlung in Form von Bockbier, genau genommen Mai Urbock, was gerade noch Saison hat. Und das wurde dann den Aktionären mit in die Hand gegeben. Wobei ich gelernt habe, und das dürfte bei Lind und Sprüngli und bei all den anderen, die eine Sachdividende zahlen, ebenso sein. Buchhalterisch bzw. steuerrechtlich sind das keine Dividendenzahlungen. Das heißt, die werden dann ja auch nicht, das sind ja, weil es ja keine Zahlungen sind, die aus dem versteuerten Gewinn erfolgen. Dann, es sind zumindest im deutschen Steuerrecht sind es Geschenke. Und die sind einfach als Kosten abziehbar. Und ja, muss ich sagen, für so ein schönes Bockbier lässt er sich doch den Lindkoffer gerne stehen. Nein, ansonsten war es halt.
Wie viel bekommt man denn da? Einmalig einen Kasten oder ein Sixpack oder je nachdem, wie viele Aktien du hast? Oder die anderen kriegen ja auch immer nur einen Schlafanzug, egal wie viele Aktien du hast.
Ja, genau. Du bekommst, egal wie viele Aktien du hast, einen Sechserträger mit nach Hause. Aber im Anschluss an die Hauptversammlung gibt es dann noch so ein Hoffest. Da kann man dann nochmal alles probieren. Genau. War auch, also ich kann auch wirklich jedem empfehlen, zu versuchen, zumindest eine kleine Position irgendwie einer lokalen Aktiengesellschaft sich mal ins Depot zu legen, um einfach mal auch an so einer Veranstaltung teilzunehmen. Hinzu kommen muss man sagen, die Brauerei, die haben das Ganze durchgeführt in einem Automobilmuseum. Ja, also direkt in der Nähe der Brauerei gibt es durch eines von Europas größten Automobilmuseen, so mit Oldtimern und auch relativ groß. Und in dieses Museum hinein integriert ist auch eine Halle, die kann man auch eben mieten für besondere Anlässe. Und da haben die das drin gemacht. Das war natürlich eine super Umgebung, nach hinten raus dann auch schöner Park. Und da muss ich sagen, auch mal großes Lob an die Organisatoren. Das war wirklich, ja, auch vom Empfang her alles sehr herzlich. Ist natürlich auch eine familiäre, recht familiäre Aktionärsstruktur. Die haben es ja auch gesagt, die haben, ich meine, es waren 1700 Aktionäre insgesamt. Ja, davon waren 300 anwesend plus ein bisschen Presse und Besucher. Das waren also in Summe 400 Leute. Und war auch für, wie soll man sagen, Bierinteressierte sehr interessant, weil natürlich der Vorstand dann auch so ein bisschen Einblick gegeben hat in den Markt. Und dann erfährt man auch solche Sachen wie beispielsweise, dass es eben letztendlich in Europa nur 3 Kronkorkenhersteller gibt, ja, wo man also diese Kronkorken bestellen kann, dass da eben auch Engpässe gab oder zum Beispiel auch im letzten Jahr manche Brauereien in Betrieb einstellen mussten, weil sie zum Beispiel gar keine Kohlensäure mehr bekommen haben. Ja? Also die dann eben in die Flaschen reingepresst werden, damit es eben schön schäumt. Ja, ansonsten muss ich sagen, war das auch sehr überzeugend, was sie da präsentiert haben an Neuerungen, weniger jetzt in Marken als am Betrieb selber. Ich meine, die haben natürlich auch eine jahrhundertealte Bierkultur dort und darüber hinaus war es auch sehr interessant, dann die Fragerunde. Das heißt also, der Vorstand gibt ja seinen Bericht ab, präsentiert dann auch die Finanzkennzahlen und dann haben ja oder dann dürfen ja damit den Aktionären Fragerecht. Und das war auch sehr interessant, weil die SDK hat einen Vertreter geschickt und die DSW, also die beiden großen Aktionärsvertretungen, ja, wo auch viele Kleinaktionäre ihre Stimme bündeln. Und der SDK-Mann, da muss man schon sagen, der ist recht forsch und ja, schon mit einer gewissen Grundaggressivität reingegangen und sehr provokative Fragen gestellt. Da muss ich auch sagen, da hat der Forscher auch sehr souverän geantwortet. Und das Lustigste war ein alter Herr, der jedes Jahr dort auftritt, der dann eben auch nach vorne gegangen ist und gesagt hat, ja, er hat 20 Aktien, also oder 25 Aktien war es, glaube ich, also irgendwie wert 240 Euro. Und er wollte nur das Stimmrecht, um zu sagen, dass er dem Vorstand auf jeden Fall Entlastung erteilt. Ja, also das war schon eine sehr informative, aber auch sehr angenehme, sehr gelungene Veranstaltung. Und ja, die Sachdividende ist natürlich noch das Sahnehäubchen auf dem i-Tüpfelchen. Tatsächlich monetäre Dividende gab es dieses Jahr oder gibt es, wird dieses Jahr nicht ausgezahlt. Die haben letztendlich letztes Jahr eine schwarze Null geschrieben. Da haben gesagt, wenn sie jetzt noch den Bilanzgewinn von 2 Cent jetzt hier Aktie auszahlen würden, das würde die Verwaltungskosten schon gar nicht rechtfertigen. Und von daher war das dann auch in Ordnung. Man muss ja auch sagen, für die Brauereien war es ein schwieriges Jahr. Die Absatz- und Umsatzzahlen sind ja durchweg zurückgegangen, bis auf wenige Marken, denen es geglückt ist, da nochmal ein bisschen was auszubauen. Interessant war übrigens auch für die Bierkenner, die jetzt zuschauen, es gab mal noch eine Statistik, welche Biersorten, also nicht Marken, sondern Sorten, gegen den Trend zugelegt haben und also Umsatz und Anteile verloren haben, egal ob Weizen, Pilz, Bockbier, durch die Bank weg, zugelegt haben im vergangenen Jahr ausschließlich das Helle und das Lagerbier. Also eher leichte, mild gehopfte, ja, so eher Sommerbiere. Ne? Die haben zugelegt und der Rest hat doch teilweise deutlich verloren. Was sicherlich auch der Preisentwicklung geschuldet war. Ja, soweit zum Einblick
in die Brauereiszene.
Man merkt
ich dachte, seine Leidenschaft. Ich dachte,
kauft ein lecker Bier.
Ja, wie sieht es noch so was Ernsteres, wie sieht es in deinem Portfolio aus? Weißt du wahrscheinlich gar nicht, ne? Weil du jetzt ja wahrscheinlich erst endlich mal reinschaust.
Jein,
hat sich nur um eine
hat sich mittlerweile umgesprochen. korrekt, also das Hauptdividendendepot kann ich tatsächlich wenig zu sagen, weil ich da, das steht jetzt zum Monatswechsel tatsächlich an. Das heißt, das nächste Mal werde ich da ein bisschen was zu sagen können. Mhm. Das Sparplandepot auf Trade auf ETF-Basis, ja gut, das ist ja tatsächlich ein No-Brainer, das läuft ja einfach so durch. Das Einzelwertdepot hat jetzt auf Jahressicht auch leicht, ich glaube, es ist noch leicht im Plus sogar. Und auch interessant oder auch, sagen wir mal so, den Zweck erfüllt, hat auf jeden Fall auch das Optionsdepot. Hier war der Mai tatsächlich jetzt in diesem Jahr der fünfte Monat in Folge mit einem positiven Nettoertrag. Das heißt also, alle Monate im Jahr 2023 lieferten bisher einen positiven Nettoertrag, schwankte zwischen 1,3 und 2,2%. Im Mai waren es 1,6% insgesamt. Und das ist natürlich erfreulich, weil es ja auch das Ziel ist, hier sich gerade mit den verschiedenen Optionsstrategien, die so ein bisschen zu mischen und sich und damit auch so ein Stück weit sich unabhängig zu machen von den Entwicklungen an den ja rein Aktienbörsen, ja, also und von den Schwankungen, die dort dann eben vorherrschen, sowohl was eben die Kurs- als auch Ertragslage dann angeht.
Okay. Ja, klingt doch ganz ganz ordentlich. Ja, kommen wir zu meinen News. Bei mir ist jetzt wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt. Ich war ja vor kurzem in Riga. Meine Community weiß das. Aber ich habe es auch schon erzählt. Da war ja die FinFetters-Konferenz. Und noch spannender war für mich aber der Trip danach. Denn danach war ich in Vilnius ein paar Tage. War ich übrigens zum ersten Mal. Und da habe ich die Plattform PeerBerry besucht. Eine der größten P2P-Plattformen mittlerweile. Aber die habe ich ja auch schon ein paar Mal gesprochen. Und ja, mit denen bin ich schon investiert als einer der ersten Investoren. Aber ich bin jetzt erst dazu gekommen, sie mal zu besuchen. Und das war echt cool. Also die Plattform hat komplett überzeugt. Und ja, wollen wir mal schauen, ob ich da nicht ein bisschen mehr investiere. Ansonsten sieht's
ja. Dazu habe ich gleich mal eine Frage, weil du sagst, eine der größten. Sind die jetzt gewachsen über all die Jahre oder sind die nur so groß jetzt, weil andere da verschwunden sind?
Nee, die sind tatsächlich gewachsen, aber auch unter Problemen gewachsen. Das heißt, sie hatten echt viele Probleme während Covid. Natürlich ist das Kreditvolumen extrem zurückgegangen. Und 50% von deren Portfolio war leider auch in der Ukraine und Russland. Aber die sind jetzt, glaube ich, bei einer Rückzahlung von, ich glaube, heute waren es 80%. Das heißt, die werden alles komplett zurückzahlen. Die zahlen monatlich 1,8 Millionen Euro aus ihrer eigenen Tasche an die Investoren zurück. Und das Thema ist dieses Jahr abgeschlossen. Und auf der anderen Seite wächst das ausstehende Portfolio immer weiter. Das heißt, sie schließen immer mehr Länder an. Die Plattform selbst ist super klein. Die haben, ich glaube, 13 oder 15 Mitarbeiter. Aber diese Gruppe mit den ganzen Kreditgebern dahinter, die Aventus Group, ich glaube, das sind mittlerweile um die 2000. Also die haben schon echt Manpower in den verschiedenen Ländern, wo sie halt ihre Kredite vergeben. Ja, und es ist, glaube ich, aktuell ich glaube, in den Top 5 der europäischen Plattform ist sie auf jeden Fall, was das Kreditvolumen angeht.
Und die können sich das einfach so leisten aus 1,8 Millionen aus dem eigenen Liquiditätsbestand?
Ja, das ist halt das Interessante, ja. Also die kommen halt, also die russische Firma läuft weiter, die vergeben auch weiter Kredite in der Ukraine. Das Blöde ist halt, an die Gelder kommen die nicht ran. Und gerade das ukrainische Portfolio, das ist laut deren Aussage hoch profitabel, bringt aber nichts. Das heißt, die müssen das Geld halt aus den anderen profitablen Unternehmensteilen abziehen. Und die haben jetzt halt eine Zeit lang ihre Expansion eingestellt, um halt sich auf die profitablen Geschäftsbereiche oder Unternehmensbereiche zu konzentrieren, daraus halt das zu ziehen. Und jetzt, wo sie fast ja, damit fertig sind, fangen sie wieder an zu expandieren, nehmen wieder neue Länder auf, versuchen wieder so ein bisschen zu experimentieren und wachsen auch wieder schneller. Also ja, tatsächlich haben das ist eines der wenigen Unternehmen im P2P-Bereich, die tatsächlich die Versprechen an die Investoren gehalten haben. Also die haben ihre Garantie eingelöst und machten auch den Eindruck vor Ort, als würden tatsächlich die Investoren recht hohen Stellenwert bei denen haben. Und das merkt man auch in der Community tatsächlich.
Ich schreibe gerade jemand im Chat, er hat heute wohl Kredite gesehen aus Polen mit 9%. Ja. Ist es jetzt 9%, würdest du sagen, ist es gut, ist es sehr gut, ist es Durchschnitt, ist es vielleicht, bietet es jeder an jeder Ecke oder ist es schon außergewöhnlich, weil mittlerweile gibt es ja irgendwo an jeder Ecke Alternative, ich sage jetzt nicht sichere, aber du weißt schon, geht ja nichts über das Tagesgeld, ne?
Ja, also die Zinsen auf der Plattform sinken auf jeden Fall, einfach weil die Nachfrage viel, viel höher ist als das Angebot. Die haben jetzt vor kurzem erst die Zinsen gesenkt und das machen die für jedes Land halt oder für jeden Kreditgeber je nach Bedarf. Und 9% ist, glaube ich, bei Peerberry schon die untere Grenze. Ob die jetzt sicherer sind als die anderen Kredite, weiß ich nicht. Also es ist halt eine große Gruppe. Wenn der Kreditgeber jetzt die Biege machen würde in Polen, dann würde das Gleiche passieren wie in der Ukraine und in Russland. Dann würden das halt aus eigener Tasche einfach zurückzahlen.
Also große Taschen haben sie auf alle Fälle.
Genau, das ist halt unter diesem Schirm der Gruppengarantie. Aber die Gruppengarantie funktioniert halt auch nur so lange, wie die Gruppe existiert. Oh. Das ist halt immer der Haken. Also, aber bis jetzt hat es zumindest immer funktioniert, ja. Ja, das soweit zu Peerberry. Auf jeden Fall eine super interessante Plattform. Und ansonsten sieht das Portfolio seitlich bei mir ganz gut aus. Also wie bei dir, Alex, pendelt mein Portfolio eigentlich ziemlich langweilig. Ein bisschen höher als bei dir. Es liegt zwischen 4% und 5%. Aber mit den konstanten Ausschüttungen, gerade so aus dem P2P-Bereich, geht es dann halt doch Monat für Monat immer wieder ein bisschen höher. Aber mal schauen, wo ich da am Jahresende bin, je nachdem, wie sich der Rest noch so entwickelt. Gerade so diese konservativen Aktien, die ich ja auch wie du im Portfolio habe, die performen eher schlecht als recht dieses Jahr. Mal gucken, was da noch so drin ist. Ansonsten mit den Einnahmen bin ich echt super zufrieden. Also ich hatte jetzt im Mai die höchsten Kapitalerträge aller Zeiten in meinem Portfolio. Und jetzt im Juni wird es, glaube ich, nochmal toppen. Und auch das Dollar-Euro-Verhältnis, wo ich ja bei unserem letzten Call, ihr erinnert euch, ein bisschen rumgeweint habe, das hat sich auch ein bisschen gebessert. Das heißt, dividendenmäßig müsste ich jetzt auch wieder im Plus liegen, was das angeht, auf die Jahressicht gesehen. Und habe wieder so einen leichten Zuwachs. Also da bin ich eigentlich ganz happy mit. Aber trotzdem bleibt das natürlich spannend am Finanzmarkt. Die USA ist ja leider nicht pleite gegangen. Also Alex, kannst ja sehr wahrscheinlich nicht die große Einkaufstour gemacht. Aber vielleicht sprechen wir als nächstes auch über unsere Investments, Alex. Was ist denn bei dir neu ins Portfolio gewandert? Gab es irgendwas?
Nö. Ich habe gerade gestern geguckt, meine Auswertung da mal, ob ich was gesucht habe. Da hat er mir ganz groß angezeigt, in den letzten 30 Tagen keine Transaktion. Es klang schon so ein bisschen wie so ein Vorwurf bei mir im Depot. Dachte ich mir, okay, kümmere ich mich mal drum. Aber nein, ist in der Tat so, ja, dass ich eigentlich momentan einige Werte beobachte. Ich kann gerne nachher nochmal am Ende, bevor wir hier in die Nacht verschwinden, also bei mir ist ja schon Nacht, nochmal ein paar Sachen erwähnen, die ich so beobachte. Aber das ist vieles noch nicht so kaufenswert. Was mir noch nicht so gefällt, ist auch der Edelmetallmarkt. Die haben natürlich seit dem Hoch vor, keine Ahnung, letztes Jahr, anderthalb Jahren, viel Futter gelassen. Dabei ist der Goldpreis ja immer noch oben. Also da sieht man, dass auch diese ganze Inflation und diese ganzen Kosten natürlich auch Minenkonzerne belasten. Und ich gehe davon aus, dass sich das auch bald wieder ein bisschen verbessert, weil jetzt ist ja die Inflation auch wieder ein bisschen runtergegangen. Und das ist das Kuriose. Man denkt dann mal, oh, Inflation geht runter, dann darf es ja keine Zinserhöhungen mehr geben. Und schon spielt der Markt irgendein Szenario. Und das ist ein ständiges Hin und Her. Und ja, wenn du so langweilige Werte hast, da geht es bei mir mehr ums Dividendenwachstum. Dass ich dann jetzt schaue, zum Beispiel Shell hat gestern bekannt gegeben, dass sie halt wieder Aktienrückkaufprogramm erhöhen und 15% die Dividende erhöhen. Ist jetzt vielleicht nicht so ein gutes Beispiel, weil die haben ja im Zuge von Covid auch die Dividende stark gekürzt. Aber gut, es geht aufwärts und immer so ein bisschen, die sind also immer noch nicht auf dem Wert vor der Kürzung. Aber jedes Unternehmen, was erhöht, ich meine 15% ist einer hochgewichteten Positionen, da kriegst du schon eine Menge Kokosnüsse nur für die Erhöhung. Und ja, im Moment bin ich bei minus 12%. Das ist jetzt der Großteil von den Veränderungen in diesem Jahr. sind jetzt da mit eingeflossen. Also Rio Tinto zum Beispiel oder auch BHP haben ja in diesem Jahr deutlich weniger ausbezahlt an Dividende als im letzten Jahr. Das machen die aber schon seit Jahrzehnten. Also es ist jetzt keine kontinuierlichen Dividendenzahler. Und wenn ich jetzt überlege, das, was ich jetzt noch geplant habe, zurückzukaufen, ich habe zum Beispiel Freenet vor der Dividendenzahlung mal reduziert. Das war bis jetzt eigentlich ein ganz guter Trade. Und die will ich mir gerne zurückkaufen, da warte ich noch ein bisschen. Dann habe ich mir deutlich mehr Geld gespart, als mir die hohe Dividende allein gebracht hätte. Ich rechne also, dass ich am Ende des Jahres irgendwo bei unter minus 8% lande. Also 7 oder sowas könnte das durchaus werden. Das bin ich ganz zuversichtlich. Da kommen ja, wie gesagt, noch Dividendenerhöhungen rein und ein paar Investments werden auch noch kommen. Und dann bin ich eigentlich mit diesem Jahr für das Ergebnis soweit zufrieden. Ich habe natürlich einige Aktien verkauft. Jetzt schreibt gerade jemand RTL. RTL habe ich auch. Die haben zum Beispiel statt 5 Euro nur 4 Euro ausgeschüttet. Dann Immobilienaktien wie TAG Immobilien habe ich verkauft. BMW habe ich schon verkauft. Das sind alles Werte, die habe ich auch im letzten Jahr, Ende letzten Jahres so verkauft. Da kriege ich in diesem Jahr natürlich keine Dividende. Aber im Gegenzug habe ich da eine deutlich höhere Liquidität. Und da habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe mal ausgerechnet, wenn ich so die durchschnittliche Dividendenrendite nehme, die mein Depot heute abwirft, die ist natürlich, wenn der Markt jetzt nochmal, wann auch immer, warum auch immer nochmal runterkommt, nochmal einen Tick höher, aber nehme mal so den durchschnittlichen Wert und ich würde meine gesamte Liquidität in so einer Dividendenalarm-Kaufphase bei mir investieren, dann würde ich am Ende des Jahres oder Stand heute bei plus 16% beim Dividendenwachstum stehen. Und ja, von minus 12 zu plus 16, da ist schon ordentlich Holz, was noch investiert werden kann, könnte, aber eben noch nicht ist. Und deswegen bin ich da eigentlich beruhigt, ja. Also im Covid-Jahr hatte ich auch minus 12. Die wurden im darauffolgenden Jahr schon übertrumpft wieder. Manchmal ist es halt so. Und hier, wie gesagt, ist doch so die Hälfte verkaufte Werte, die andere Hälfte sind Dividendenkürzungen. Und ich habe genug Futter, um dort auch mal nachlegen zu können. Und dann bin ich auch wieder im positiven Bereich. Ja.
Denkst du denn dran, mit deiner Cash-Position irgendwas zu machen, die zu optimieren? Oder liegt das einfach nur brach rum und zieht deine gesamte Rendite runter von deinem gesamten Portfolio?
Nein, also bei Interactive Brokers gibt es ja sogar auch Zinsen. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich gucke da ehrlich gesagt nicht nach. Weil du musst dir vorstellen, diese Verzinsung, ich sage jetzt mal so 3% oder was es da jetzt heute gibt, das ist in dem Moment jetzt vielleicht irgendwie voll der Burner, wo du denkst, boah, wenn ich das Geld liegen lasse, dann verschenke ich so viel. Aber weißt du, wenn du eine Aktie statt für 90 Euro dann für 65 oder 60 kaufst, dann ist das praktisch bei 3 Euro oder bei, also nehmen wir mal 3 Euro, dann sind es ja 10 Jahresdividenden, die ich mir praktisch durch einen günstigeren Einkauf spare. Das würde bedeuten, wenn ich 2 Jahre warte, habe ich immer noch 8 Jahresdividenden, wo ich günstiger einsteigen kann. Also es rechnet sich schon, aber klar, mit 50% Cash möchte ich jetzt auch nicht ewig rumlaufen. Da würde ich das dann, je nachdem, auf verschiedene Währungen verteilen. Für Interactive Brokers ist es eigentlich ganz, ganz gut möglich in verschiedene Währungen und dann kriegt man da auch Zinsen. Musst du also nicht immer hier kommen, direkt Consorsbank und wer die höchsten Tagesgeldzinsen hast, überall hinschicken. Aber im Moment mache ich mir da jetzt noch keine Gedanken.
Ja gut, du kannst es ja, genau, wichtig ist, dass du halt liquide hältst, aber du kannst es ja trotzdem streuen. Also du brauchst ja nicht 100% deiner gesamten Cash-Reserve.
Eben, absolut, ja. Und meine Liquidität besteht natürlich auch zum Teil aus Fremdkapital. Und mittlerweile sind natürlich die Zinsen nicht mehr bei 2%, sondern bei 6%, je nachdem in welcher Währung. Ich glaube, Schweizer Franken ist noch das günstigste. Also da macht es vielleicht Sinn, dann mal doch in der Schweiz ein bisschen einzusammeln. Da sind die Zinsen, glaube ich, nur bei 3% oder so. Ansonsten in Covid war das bei 2. Das heißt, musst du überlegen, wenn du heute Fremdkapital aufnimmst, musst du dreimal so viel Zinsen zahlen. Ist praktisch wie bei den Häuslebauern ja auch, weißt du. Kaufst du ja nicht das Haus für den gleichen Preis mit den gleichen Konditionen, weil du dann merkst, dass die Finanzierung nicht funktioniert. Also muss man heute ein bisschen bedachter damit umgehen. Und ja, ich glaube, die letzten Jahre haben auf jeden Fall gezeigt, dass es eine gute Verschuldung braucht bei den Unternehmen. Also am besten so gering wie möglich und auch gute Cashflows und Margen. Das heißt, Margen können abschmelzen, dafür müssten aber noch welche da sein, damit sie nicht ins Minus gehen. Also wenn ein Unternehmen 18 hat und dann nur noch 15 schafft, dann denke ich mir, ist das absolut durchzuhalten. Und eine Rezession, habe ich auch mal geschaut die letzten Tage. Ich glaube, die längste war ein Jahr und, ich habe es schon vergessen, habe ich in meinem Telegram-Kanal geschrieben. Ich glaube, ein Jahr und 8 Monate oder sowas. Ansonsten die meisten Rezessionen, die so in den letzten, seit 1945 waren es so 12 Stück, dokumentiert waren, sind von der Laufzeit ja immer so 8 Monate im Schnitt. Ja, also das ist jetzt hier nicht eine Krise, wenn es jetzt eine Rezession gibt, wo wir jetzt ewige Jahre durchhängen. Ja, Zinsthema, ja, das kann eine Dekade lang dauern, aber im Grunde sollte eine Konjunktur irgendwann auch am Ende des Tunnels wieder zu sehen sein.
Aber dafür müssen wir erstmal in die Rezession kommen,
ja? Ja, je nachdem, welchen Indikator du nimmst, welchen Markt, sind wir ja schon 1 oder 2 Quartale. Das ist dann, der eine Punkt ist ja die technische Rezession, weil irgendeine Kennzahl, irgendein Indikator sagt, oh, jetzt ist es so. Und dann stehen alle an der Dönerbude und sagen, ja, und hier Preise explodieren und die Gehälter sinken und keine Ahnung. Also das reale Gehaltswachstum ist ja noch nicht da, wo praktisch die ganze Wertsteigerung von den ganzen oder Kostensteigerung ist. Also wenn die Gehälter jetzt praktisch verhandelt wurden, dann kommt das ja erst auf die Unternehmen zu. Das ist dann praktisch eine Art zweite Inflationswelle. Und ja, das eine geht runter, das andere geht wieder hoch. Unterm Strich sind die Leute ja belastet. Also die Frage ist, was kaufen sie und was kaufen sie nicht mehr? Na, wird halt noch der große BMW gekauft oder die Häuser? Wenn du liest so, der Häusermarkt ist ja offenbar leer gebombt. Wer verkaufen muss, guckt in die Röhre und wer nicht kaufen muss, der hält sich zurück. Und das alles braucht halt Zeit. Das ist klar, dass es nicht so wie so ein Impfstoff nach 6, 3, 4 Monaten irgendwie eine Lösung gefunden hat. Also braucht man Futter und Geduld, um diese Krise durchzustehen.
Die schwere Krise. Ja, immer wenn ich mit dir rede, Alex, habe ich immer richtig Lust auf die Zukunft, auf jeden Fall.
Ja, ne? Manchmal ist man so ungeduldig. Manchmal dauert das alles so. Ist irgendwie nervig. Also momentan ist es für mich noch irgendwie nicht reizbar irgendwie.
Gut, also bei dir keine Einkäufe, Einkaufsliste ist leer. Luis, hast du denn
Ich habe Cash gekauft. Cash habe ich gekauft praktisch.
Er hat Cash gekauft.
Hast du denn irgendwas mitgebracht?
Tatsächlich sieht es bei mir ähnlich mau aus wie Alex. Die Sparpläne sind wie üblich ausgeführt worden. Ansonsten gab es in den Depots keine Änderungen. Wie gesagt, Rebalancierung findet jetzt im Anfang Juli statt. Und im Optionsdepot, gut, gab es natürlich die üblichen Optionen auf die ETFs und Indizes, aber das war es dann auch.
Okay. Ja, das ist ja tatsächlich nicht viel bei euch. Tote Hose.
Also bevor ich die Frage jetzt in den Chat schreibe, frage ich mal selber, wie muss ich mir das vorstellen? Du sagst, Optionen hat jetzt mal die ersten 5 Monate gut geklappt, so 1-2% habe ich verstanden, 1,6 letzten Monat, machst du dann praktisch Gewinn. Hast du da ein Budget, wo du sagst, ich habe mal 100 Einheiten und wenn ich dann die 5 Monate jetzt auf 130 oder 120 Einheiten hochgetradet habe mit den Optionen, schöpfst du das dann praktisch ab und packst es woanders hin? Das heißt, du spielst immer mit dem gleichen Kapital oder wie muss ich mir das vorstellen? Bist du immer all in mit deinem Optionskapital?
Also die Gewinne. Also das ist ein separates Depot und von Zeit zu Zeit ziehe ich da auch Geld ab, also Liquidität, die über ist. Zum einen muss ich das ja, weil das läuft ja über CapTrader bzw. Interactive Brokers, die führen ja keine Steuern ab. Und allein um in die Steuerrücklage was zu packen, lasse ich da was liegen auf dem Konto und ziehe halt periodisch was ab. Ansonsten, klar, dann auch noch Mittel, sag mal so, wenn es besonders gut gelaufen ist, dass ich dann sage, dann auch nochmal Mittel, die ich abziehe, um die dann woanders zu investieren. Das geht ja da relativ gut, weil da eben auch viele wenig schwankungsanfällige Assets liegen, inklusive halt Liquidität. Ja, und aber das, da gibt es jetzt keine feste Regel in dem Sinne. Ja. Auf der anderen Seite lasse ich da auch ein bisschen was liegen manchmal, um dann da auch zu reinvestieren. Aber das sind dann, jetzt zuletzt waren es immer die T-Bills, ja, also die kurzlaufenden US-amerikanischen Staatsanleihen mit bis zu einem Jahr Laufzeit haben ja jetzt zuletzt mit über 5% ja auch pro Jahr rentiert.
Ja, ja gut. Bevor wir hier noch weiter in die Optionen abdriften, kommen wir gerade noch zu meinen Investments. Bei mir gab es tatsächlich ein bisschen was, wie gewöhnlich. Also meine Sparpläne liefen weiter, die müssen wir jetzt nicht mal durchgehen. Aber meine Cash-Reserve im Bereich Aktien, die ist jetzt wieder seit letztem Monat auf 100%. Und das bedeutet immer, dass ich komplett marktunabhängig dann auf jeden Fall weiter kaufe, meine Dividenden reinvestiere. Und eine Aktie, die ich aufgestockt habe, das war die CVS Health, das ist eine meiner größten Positionen. Jetzt letzte Woche aufgestockt und wenn man sich das mal anschaut, die haben in diesem Jahr, ich glaube, eben hoch, hatten die Also vor einer Woche waren es noch 25%, aber ich glaube, mittlerweile haben sie sogar minus 27% aufs Jahr gesehen. Und in meinen Augen fand ich das tatsächlich nur bedingt gerechtfertigt. Da habe ich jetzt die Gunst der Stunde so ein bisschen genutzt. Und ja, wahrscheinlich jetzt im nächsten Monat nochmal einen Nachkauf geben, eine zweite Tranche. Und für mich überhaupt der ganze Pharma-Bereich finde ich äußerst interessant, gerade jetzt auf die Zukunft gesehen. Und wenn das CVS hält, wenn man sich die Dividendenhistorie anschaut, dann kann man da, glaube ich, auch von der Seite wenig falsch machen. Ja,
genau. Also bei den Pharma-Aktien, ganz kurz, ist mir auch aufgefallen, ich habe mir jetzt mal zwei Werte angeschaut, Amgen, die habe ich schon im Depot, und Gilead Science. Und das Kuriose ist, wenn du so mal so durchliest, was in den letzten Wochen also passiert, was dir so der Schuh drückt und so, dann geht es bei denen alle, die verlieren alle Patente, die sie in vor 10, 15, 20 Jahren, wann auch immer, sich gekauft haben oder die sie irgendwie gut in Medikamente oder was auch immer, Therapien umswitchen konnte. Das läuft jetzt alles irgendwie aus, als ob es damals eine Zeit gab, weißt du, wo alles erfunden wurde, und auf einmal suchen sie alle nur noch nach Blockbustern, und dann gucken sie in ihre Pipeline und finden dann irgendwie Medikamente, wo sie sagen, ja, hat Potenzial, nicht Potenzial, und sind dann praktisch gezwungen, für viel Geld und teilweise wirklich, wirklich viel Geld, teuer irgendwelche Konkurrenten aufzukaufen. Ich sag mal, der ist eine Milliarde wert, und die geben ihm dann 2 Milliarden, ja, wo du sagst, pff, nur weil das da vielversprechender ist als irgendwie Geld in die eigene Forschung, weil das ist ja wie eine Wette, ne? Du dattelst da irgendwo rum und hoffst und tust, und dann na, hat nicht funktioniert, ne? Und das ist schon, finde ich, also Pharma ja irgendwie, aber wenn es dann so eine, also CVS ist zum Beispiel so Klinik und den ganzen Kram, ne, Apotheke, das ist für mich dann irgendwie doch investierbarer als dann so dieses, ist ein bisschen wie Startup, ist ein bisschen wie Tech, ne? Nur halt auf Pharma irgendwie, ne? Biotech, und ob das da alles so kommt und so, schwierig.
Oder man kauft ja einen schönen CF in dem Bereich, Luis, ja, da gibt es ja auch einen, ne? Ich glaube, da gibt es auch den BlackRock Health Science Trust oder sowas. Dann hat man gleich ganz viel im Depot.
Korrekt, das stimmt.
Ja. Gut, gehen wir noch weiter zu meinen P2P-Investments. Vielleicht können wir dann gleich da mit ins Hauptthema auch überleiten. Wir wollten uns heute so ein bisschen über die Chancen und Risiken unserer Steckenpferde unterhalten. Und in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit können wir da vielleicht gleich übergehen. Also ich habe das P2P-Investment tatsächlich ein bisschen mehr aufgestockt jetzt die letzten Monate, weil es einfach bombig gut läuft in diesem Jahr aus meiner Sicht. Und weil man halt auch den Cashflow damit in einem Jahr, wo der US-Dollar vielleicht nicht so gut performt, ganz gut hochhalten kann. Und zwar, ich habe da in PeerBerry investiert, haben wir eben schon drüber gesprochen, die ich auch besucht habe. Und eine Plattform, die für dich vielleicht auch interessant wäre, Alex, um dein Cash zu parken, das ist Monifit Smart Saver. Das ist was wie Bondora Going Grow, da warst du ja auch mal. Allerdings von einer anderen Firma. Ist ein bisschen risikoreicher, wenn man sich den Hintergrund betrachtet. Aber das Konzept ist ähnlich. Das heißt, da kannst du auch einfach dein Geld hinschieben, musst dich um gar nichts kümmern, kriegst 7% oder mit tägliche Verzinsung ist, glaube ich, am Ende 7,25%. Du kriegst dein Geld innerhalb von 10 Tagen, hast du das wieder auf deinem Konto zurück. Das funktioniert auch wunderbar und kannst, glaube ich, auch bis zu 100.000 Euro hinschieben. Das sollte selbst für dich, glaube ich, reichen, für dein Cash.
Pro Monat jetzt oder wie? Wie ist es limitiert? Aufs Jahr oder wie meinst du jetzt?
Nee, ich glaube, das ist schon das Gesamtlimit. Ja, ja, genau.
Ach so, okay.
Achso, dann kommt das ja für uns
ähnlich. Meine Frau braucht auch noch ein Konto. Mich hat schon mal abgeschreckt, dass ich den Namen nicht verstanden oder nicht ausspreche und nicht schreiben kann. Aber gut, es wäre sicherlich eine Idee, mal dort nachzuschauen. Ja.
Aber Monifit ist ein gutes Stichwort, wenn wir jetzt über P2P reden. Weil Lars, wie beurteilst du eigentlich diese Pool-Beteiligung? Weil letztendlich, du erwirbst ja, so wie ich das interpretiere, ja, eine Forderung gegen die P2P-Plattform, dir gehören ja nicht die Kredite. Ja. Ne, wie jetzt im Gegensatz zu zum Beispiel Estate Guru, ne?
Ja, richtig. Also die sagen halt, dass das Geld im Hintergrund in Kredite investiert wird, aber im Grunde kannst du es nicht nachvollziehen. Also die können auch mit dem Geld in Urlaub fliegen, du weißt es nicht. Aber die haben halt die Verpflichtung, das halt zurückzuzahlen.
Das war jetzt für mich nicht der springende Punkt, weil ich habe tatsächlich. Wir haben mal vor einiger Zeit ja mal über Monifit diskutiert. Du hast mich darauf hingewiesen, auch, dass die ja eine Bilanz sogar haben, die letzte von 2021 veröffentlichte. Und die habe ich mal angeguckt. Und also ich persönlich sehe tatsächlich bei einer Investition zwei Risiken. Ich meine, du hast ja auch angesprochen, das ist natürlich nicht Tagesgeld, ja. Und es ist ja auch durchaus riskanter als als andere Investitionen. Und der Punkt ist eben, dadurch, dass du eben beteiligt bist an einem Kreditpool, beziehungsweise genauer gesagt, erwirbst du durch eine Einlage dort in diesem Kreditpool eine Forderung gegenüber Moneyfit auf Auszahlung der Summe plus Zinsen. Und wenn man mal in die Bilanz guckt, sehe ich da so zwei Punkte, die so, also deren sollte man sich zumindest gewahr sein, wo da eben die Gefahren liegen. Das eine ist tatsächlich die Eigenkapitalquote. Ja, die liegen ja momentan bei einer, beim Gesamtkapital bei knapp 200 Millionen Euro und haben eine Eigenkapitalquote von 19%. Das ist natürlich so im High-Yield-Bereich nicht viel. Das ist natürlich mehr als so eine Standardbank hat, aber eine Bank hat natürlich deutlich mehr Absicherung als jetzt eine solche P2P-Plattform. Ja, das ist der eine Punkt. Und der andere, den finde ich persönlich fast noch kritischer, weil da könnte tatsächlich potenziell noch früher das Licht ausgehen. Die haben nämlich kurzfristige Verbindlichkeiten, nämlich zum Beispiel aus diesen Pools, aus den Kreditpools, also oder aus den Anlegern, theoretischen Anlegerforderungen, die jederzeit fällig gestellt werden können, von über 100 Millionen, also genau genommen 106,4 Millionen Euro. Die haben aber selber nur kurzfristige liquide Mittel von knapp 70 Millionen Euro. Das heißt, sie haben da schon eine ziemliche Diskrepanz. Jetzt sagen die aber selber, ja, bei diesen Verbindlichkeiten von 106 Millionen ist ein großer Teil davon, sind Verbindlichkeiten, die werden zwar bilanziert als kurzfristig, aber hier sind die immer wieder und wieder verlängert worden von den Kreditoren. Schreiben die in so einer der Note 7 zu dieser Bilanz. Ja gut, aber das ist natürlich eine Aussage, weil was ist, wenn die eben mal nicht verlängert werden? Ja, also das ist ja eigentlich der springende Punkt. Ja, und dafür gibt es ja auch keine Garantie, wenn dann irgendjemand dann von den entsprechenden Kreditgebern dann den Stecker zieht und sagt, ja, wir revolvieren die Kreditlinie nicht mehr. Also das war jetzt einfach nur mal so mein Einblick jetzt speziell für Moneyfit, weil sie eben eine Bilanz veröffentlicht haben. Ne?
Also nicht Moneyfit hat die Bilanz veröffentlicht, sondern CreditStar, das Unternehmen dahinter. Und es gilt tatsächlich auch in der P2P-Szene als ein Unternehmen, was eigentlich chronisch klamm ist. Also die haben Verbindlichkeiten auch auf Mintos, die sie schon seit Jahren abstottern. Es gibt noch eine Schwesterplattform, die heißt Dender Market. Da kriegst du halt eine Rendite bis zu 20%, aber dafür musst du halt die gleichen Kredite selbst auswählen und zusammensuchen. Die hatten jetzt halt Zahlungsschwierigkeiten in Form dessen, dass wenn du halt eine Abhebung angefordert hast, dass es dann nicht sofort gemacht wurde, sondern erst nach 3-4 Wochen, nämlich nachdem dann die Anleihe durchgegangen ist von denen, nachdem sie halt wieder neues Geld eingesammelt hatten. Also die sind extrem auf Kante genäht, aber das sind sie schon seit Jahren. Also die spielen das Spiel schon, seit ich CreditStar eigentlich kenne. Und es gibt immer diese Untergangsbotschaften, das ist ein Riesenunternehmen. Aber de facto sind sie immer noch da, die spielen das gleiche Spiel, die werden trotzdem immer irgendwie größer. Aber weiß ich nicht, vielleicht brauchen die das.
Dafür brauchen sie meinen Cash, oder wie?
Ja, genau. Dafür brauchen die deinen Cash. Richtig.
Ja. Ja, Lars, du hast natürlich recht, es ist die CreditStar Group AS, ne? Also das ist die Bilanz, richtig.
Genau,
und die Bilanz sind ja konsolidiert, das heißt, genau, die Moneyfit ist ja mit dabei.
Genau, Moneyfit ist, glaube ich, mehr der Bereich, der diese Credit Line Loans abdeckt, also die Kreditlinie, und CreditStar, die machen, glaube ich, eher die kurzfristigen Kredite und allen anderen Kram. Also Moneyfit ist quasi so eine Brand von CreditStar. Ja, aber die sammeln, also gerade Moneyfit, die sammeln auf jeden Fall extrem viel Geld ein. Ich weiß nicht, also der letzte Stand war schon, also wenn man das mit anderen Plattformen vergleicht, die vor kurzem gestartet sind, aber das ist halt wie Bondora Go & Grow, ist halt wie so ein Schwamm, alle sehen nur, oh cool, ist wie Tagesgeld, zahlt das Geld ein und kriegst dann in 10 Tagen wieder raus, funktioniert auch bis jetzt. Aber das kann natürlich auch das ganze Unternehmen, wenn das Ding größer wird, auch wieder stabilisieren. Ne? Kann man natürlich auch so sehen. Und das ist, glaube ich, auch deren Ziel, dass sie halt einfach einen weiteren Finanzierungsarm haben. Und durch diese Sache, dass sie halt nach 10 Tagen erst auszahlen, können sie das halt auch super kontrollieren, wie sie das alles machen und woher sie das Geld kriegen. Das können sie ja dann am Ende entscheiden. Also wie gesagt, ich bin auch fest davon überzeugt, dass es nicht irgendwie in Kredite geht im Hintergrund, sondern wer weiß, was sie damit machen. Keine Ahnung. Aber kann dir ja am Ende auch egal sein, solange du dein Geld wieder bekommst, plus Zinsen.
Ja. Dann suche ich mir einfach eine Dividendenaktie aus, die irgendwie einigermaßen safe ist. Ich meine, 4, 5, 6% bräuchte ich dann noch nicht mal zwingend. Und ja, dann verzichte ich vielleicht auf 2-3%, habe aber gleichzeitig die Chance auf Kursgewinne und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Unternehmen, was ich dann auswähle, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, ne, irgendein Aristokraten, der seit 8000 Jahren irgendwas macht, die Wahrscheinlichkeit ist dann sicherlich etwas geringer. Und das ist mir dann auch wert, nicht eben diesen hohen, also diese 7%, klar, klingt jetzt erstmal wow, geil. Aber wenn ich mit manchen Aktien, die dann bei mir 7 Jahre, 8 Jahre im Depot liegen, 20-30% pro Jahr mache, dann denke ich mir, das ist mir dann irgendwie auch zu wenig, so 7% für das Risiko, weißt du? Dann nehme ich lieber eine geringere Dividende in Kauf oder verzichte auch mal ein bisschen auf Zinsen für ein paar Monate, investiere dann in einem besseren Zeitpunkt und habe dann natürlich die Chance, Performance rauszuholen. Ja, guck mal, Intel zum Beispiel. Alle reden, Intel ist tot oder wie IBM und so. Ich habe Intel gekauft letztes Jahr im Oktober. Das, was alles davor war, interessiert mich überhaupt nicht, was die da schlecht gemacht haben, wo sie den ganzen Kursverfall gehabt haben, weil ich die nicht im Depot hatte. Ja, mag sein, dass sie da schlecht waren, aber ich habe mich halt im Oktober entschieden. Und jetzt haben die schon, keine Ahnung, mit Dividende bin ich schon bei 25% oder so. In, ja, nicht mal einem Jahr. Ja. Hätte wenn und hat jetzt mal geklappt, ja. Das ist eben das, was ich halt mache, mich mit Aktien beschäftigen, versuche Tiefpunkte oder gewisse Ranges bei Aktien zu finden, um dann einzusteigen. Aber dann denke ich mir, nur 7% Risiko irgendwo da in so einem Muftiland oder irgendwas ist da, ist mir dann irgendwie zu limitiert für die 7%. Und bei Intel kriege ich jetzt nur noch eine Dividendenrendite von, ich glaube, 1,5, das ist ganz mini nur noch, weil die ja die Dividende gekürzt haben. Aber ist ja egal, bei mir zählt ja Performance und Ertrag in Summe. Und da funktioniert es schon mal ganz gut. Ja,
genau,
da
sind wir ja auch schon voll in den Risiken, was die P2P-Kredite angeht. Also das ist halt, also erstmal ist es ja keine Entweder-Oder-Entscheidung. Also du kannst ja beides machen und die P2P-Kredite sind für mich ganz klar ein Einkommensinstrument. Du hast halt einfach die Downside von 100% und halt eine begrenzte Upside, nämlich das, was du an Ausschüttung rauskriegst. Und diese 7%, also das ist halt der Preis dafür, dass du halt nichts machen musst. Aber, wie ich eben gesagt habe, die haben auch diese andere Plattform, wo du halt die gleichen Kredite quasi bekommst, aber halt 10% mehr Rendite kriegst. Dafür musst du halt ein bisschen mehr tun. Also, ja. Natürlich kann man das mit den Dividendenaktien als machen, mit der Performance, aber du musst halt viel, viel aktiver unterwegs sein, als wie du es halt sein musst bei einer Plattform wie Monifit. Die ist halt einfach super easy zu handeln. Und deswegen sind solche Dinge halt auch einfach super beliebt.
Also das Risiko siehst du an dem Ertrag. Also 7% ist dann höher wie bei Procter & Gamble, die Dividendenrendite. Aber gleichzeitig ist es auch beschränkt in der Gesamtperformance, was möglich ist halt. Ne? Und Anteile an einem Depot, an einem Unternehmen sind halt mal mehr, mal weniger wert. Das ist bei dir, sparst du dir das halt. Ne? Das ist halt immer dein Investitionskapital. Und der Unterschied, wir müssen ja auch als Finfluencer, müssen wir auch ein bisschen den Leuten ein bisschen was erklären. Bei dir ist ja so, du kriegst ja Zinsen, ne? Ist ja bei dir sowas wie on top, hast ja auch gesagt, du kriegst jetzt wieder Einkommen und durch die ganzen Ausschüttungen. Bei der Dividende, das wissen viele nicht, das ist doch so ein ganz krasses Ding, da wird die nämlich vom Kurs abgezogen und dadurch ist es gar kein Bonus. Jetzt haben wir wahrscheinlich viele enttäuscht. Ach, ja. Und deswegen muss man das auch nochmal berücksichtigen, dass es ja totales Milchmädchenrechnung ist, was wir hier eigentlich hier machen.
Okay, ja, dann werde ich noch mehr in P2P investieren, denke ich. Und vielleicht kommen wir dann zu einer anderen Plattform, wo ich auch investiert habe, und zwar Lande. Das könnte dir vielleicht besser gefallen. Das sind nämlich Agrarkredite. Die sind ein bisschen sicherer. Das ist ähnlich wie bei Estegoro mit den Real Estate Loans, nur hast du halt als Sicherheit hier, keine Ahnung, eine Herde Kühe oder Traktoren oder sonst irgendwas oder ein Bagger. Und das beschränkt sich halt alles auf den Bereich Landwirtschaft. Und wir hatten jetzt ein paar IT-Probleme und ganz viele Anleger sind weggerannt, weil ein paar Zinsgutschriften verspätet kamen. Und deswegen war der normalerweise total leer gekaufte Erstmarkt war gut gefüllt. Und da habe ich jetzt mal zugeschlagen. Ist ein super interessanter Bereich, der ganze Agrarbereich in der P2P-Industrie. Gibt es auch noch eine andere Plattform, die heißt Heavy Finance. Die nehme ich vielleicht auch nochmal irgendwann dazu. Aber das ist auf jeden Fall ein Bereich, der auch relativ sicher ist, jetzt im Gegensatz zu den kurzfristigen Krediten auf Monifit oder auf anderen Plattformen, weil du halt immer eine Sicherheit dahinter hast, die halt im Zweifel veräußert werden kann, was auch bis jetzt, glaube ich, gut funktioniert hat. Ich glaube, die haben eine Ausfallquote von zwischen 1-3% oder sowas. Aber de facto habe ich noch nie einen Kapitalverlust gehabt, solange die Plattform existiert. Aber das ist halt etwas, wo du nicht dein Cash parken kannst, sondern das wäre dann tatsächlich ein Investment, wobei es auch da kurze Kredite gibt mit einer Laufzeit von 3 Monaten. Ja. Gut, dann habe ich noch eine andere Plattform investiert, und zwar Crowdpeer. Crowdpeer gehört auch zu Peerberry, die ich besucht habe in Vilnius. Und zwar machen die Folgendes, dass die ihre Crowdfunding-Kredite auslagern von Peerberry. Da haben die beides, das heißt, die haben die ganzen Short-Term-Loans, die Kurzfristkredite und die Geschäftskredite. Und die werden ausgelagert in eine regulierte Plattform in Litauen, die heißt Crowdpeer. So dass sie halt quasi einen Teil, den sie regulieren können, reguliert haben, und den anderen Teil, der läuft halt weiter in einer unregulierten Jurisdiktion, wo sie halt einfach Spaß haben können. Aber die Plattform ist, glaube ich, auch einer der kleinen Sternchen in der P2P-Industrie, die da so kommen wird in den nächsten Jahren. Die werde ich auf jeden Fall auch aufnehmen in mein Portfolio, gerade weil das Team genau das gleiche ist. Das heißt also, da stecken quasi die gleichen Kredite drin und die gleichen Leute arbeiten da im Hintergrund. Das ist auf jeden Fall eine ganz nette Sache, und du hast halt ein reguliertes Umfeld. Leider musst du Quellensteuern zahlen, in Litauen 10%. Normalerweise 15, aber du kannst sie auf 10 senken mit so einer komischen Bescheinigung. Und da kannst du es auch gegenrechnen, einfach gegen deine Kapitalertragssteuer. Ist ein bisschen mehr Aufwand, dokumentarisch, aber ansonsten eine ganz coole Plattform. Und dann habe ich noch in Rento investiert, mehr aufgestockt. Das war diese Plattform mit den Mietimmobilien. Und das Coole war, als ich jetzt in Vilnius war, habe ich in einer Immobilie gewohnt, in einem Airbnb, was ich selber mitfinanziert habe. Das war ganz lustig, die Fotos dann zu sehen und halt selbst drin zu wohnen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich einen neuen Interessenskonflikt hatte. Und zwar haben mir einige Sachen nicht gefallen in dem Airbnb, die ich so in meinem Listing nicht gesehen habe. Und natürlich habe ich überlegt, normalerweise gibt es halt eine schlechte Bewertung bei Airbnb. Aber da habe ich überlegt, gut, das Ding hatte nur 3 Bewertungen. Und wenn ich dann natürlich eine schlechte gebe, oder ich glaube sogar nur 2, ich verdiene natürlich von der Kurzzeitmiete, ist natürlich ziemlich doof. Und da habe ich natürlich eine gute Bewertung gegeben und dann die ganzen Verbesserungsvorschläge dann privat in den Host geschickt. Ja, aber es ist mal ein Interessenskonflikt, den ich so noch nicht kannte. Wenn man dann in der Immobilie wohnt, die man dann halt auch selbst irgendwie mitfinanziert hat und von dessen Miete man quasi mitlebt.
Dann noch bei McDonald's essen, um sich selber die Dividende zu refinanzieren.
Und das mache ich ja sowieso schon.
Und ein Becker Bier trinken, dass man dann auch.
Ja, genau. Da schreibst du auch keine schlechten Bewertungen, wenn bei McDonald's was nicht stimmt.
Bei McDonald's kannst du richtig abkassieren. Also da habe ich ja Dividende. Jetzt bei Plutus gibt es nochmal 10er extra. Und wenn man in neuen Restaurants ist, das ist noch ein Geheimtipp, da kann man meistens manchmal so Umfragen machen. Da ist manchmal so ein kleiner QR-Code auf der Rechnung, kannst du Umfragen machen. Und dann gibt es nochmal ein Freigetränk, wenn man die Umfrage macht. Und das kannst du dir direkt holen, während du da sitzt. Also da kannst du nochmal ein bisschen was sparen. Wenn du das weißt vorher, bestellst du einfach ein Getränk weniger. Und dann kannst du dir das über die Umfrage kostenfrei holen am Schalter.
Du kannst dir auch einfach die Kassenbons aus dem Müll rausziehen.
Aber ich glaube, bei McDonald's gibt es kein Bier, oder?
Nee, ich glaube, wenn du möchtest, wahrscheinlich auch nicht trinken, Luis.
das mag sein, ja.
So, jetzt haben wir über P2P-Kredite gesprochen. Ich habe schon befürchtet, dass wir Dividendenaktien und REITs nicht in einer Folge unterbekommen. Jetzt sind wir schon bei 19 Uhr. Jetzt können wir natürlich noch ein bisschen über die Chancen und Risiken bei P2P-Krediten weitersprechen. Aber ich würde sagen, dass wir die anderen Themen auf eine andere Episode auslagern. Ansonsten sitzen wir hier, glaube ich, noch in 2 Stunden, und dann wird es, glaube ich, für Alex echt spät, oder?
Ich denke, das ist eine gute Idee.
Ich bin ja zu Gast hier.
dann lass uns die Themenblöcke doch verschieben, und dann schließen wir heute einfach das Thema P2P ab. Passt ja ganz gut. Genau. Aber wie Alex ja auch gesagt hat, Anleger sollten ja nicht den Fehler machen, Sachen, die eben nicht vergleichbar sind, eben in einen Topf zu schmeißen, und Aktienengagements, das ist eben Engagement in Eigenkapital, und P2P-Kredite sind, wie der Name schon sagt, ja Fremdkapital. Deswegen sind diese Anlageklassen ja auch nicht direkt vergleichbar und verfolgen ja auch völlig teilweise entgegengesetzte Zwecke ja auch bei den jeweiligen zu finanzierenden Organisationen oder Personen. Ja, von daher finde ich auch, das separat zu betrachten und ein entsprechender Anteil im Portfolio, kann man ja durchaus sagen, dann eben P2P-Kredite, das ist ja dann auch in Ordnung. Und den einzigen Fehler, den man eben nicht machen sollte, sind eben diese One-Click-Modelle mit Tagesgeld eben zu vergleichen.
Was leider sehr oft passiert. Es gibt einige Portale, die haben tatsächlich Monefit auch als Tagesgeld gelistet. Tagesgeld-Vergleichsportale, war ich total schockiert, wenn man danach googelt. auch mit total falschen Zahlen und Kundenangaben. Keine Ahnung, wo die das herhaben. Aber da muss man halt wirklich aufpassen. Und genau so passieren dann halt Fälle, wenn die Plattform mal verschwindet und die alle ihre Gelder weg sind. Und alle wundern sich, was habe ich nicht gewusst. Naja, soll ich wissen. Da kommt dann wieder die Finfluencer ins Spiel.
Ist denn überhaupt Bondora noch auf einem attraktiven Niveau? Wie sind da momentan die Konditionen?
Ja, die haben sich verbessert tatsächlich. Also die hatten ja, sind auf 4% runtergegangen, sind aber jetzt wieder zurückgekehrt zu 6,75% und ein, glaube ich, monatliches Einzahlungslimit von 700 Euro. Ja, also nix für Alex. Aber der Geschäftsbericht ist gerade raus. Der sah nicht so schlecht aus. Der Nettogewinn war ein Drittel oder zwei Drittel weniger als letztes Jahr. Aber dafür ist der Umsatz enorm angestiegen. Die sind dort auf Expansion. Die haben, glaube ich, 50 neue Mitarbeiter eingestellt im letzten Jahr. Und sind in die Niederlande expandiert. Also das ist völlig im Rahmen. Aber da wird es natürlich interessant, wie das aussieht mit den Banken, ob sie da Konkurrenz wirklich bekommen. Das ist halt die Befürchtung der Community, dass wenn das Tagesgeld halt in entsprechende Höhen steigt, dass dann niemand mehr bei Bondora investiert. Aber die Statistiken zeigen eigentlich, dass das Gegenteil der Fall ist. Also die kriegen halt immer noch zwischen 1.000 und 2.000 Anlegern pro Monat dazu, einfach weil viele Leute den Unterschied nicht checken. Genau das, was wir gerade besprochen haben.
Ja, aber das ist ja eigentlich schlecht. Das ist
ja, aber für Bondora ist am Ende gut, weil die kommt trotzdem weiter Gelder einsammeln. Solange das für die Anleger funktioniert, ist ja alles prima. Ja,
Aber mit einem Zeitverzug müssten die Zinserhöhungen ja dann auch auf Privatkredite durchschlagen und das Ganze dann dementsprechend sich ja auch anpassen. Ja, genau. Ist ja klar, ne? Also in dem Moment, wo die Zinsen anfangen zu steigen, hast du natürlich erstmal als Plattform Pech oder als Anleger auch Pech, weil du ja noch im Portfolio die Kredite hast, die zu alten Konditionen abgeschlossen wurden. Aber gerade in diesem P2P-Umfeld sind ja die Laufzeiten traditionell eher kurz. Und spätestens dann, wenn Anschlussfinanzierungen anstehen, dann zu einem geänderten, sprich höheren Zinsniveau, dann schiebt sich das ja wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit nach oben, oder?
Ja, richtig, genau. Das ist ja das gleiche Verhältnis, was wir auch bei Covid schon hatten. Also damals haben sich ja auch die Konditionen schlagartig für viele geändert und auch auf der anderen Seite das Scoring der Plattform. Das heißt, in solchen Situationen sind ja meistens die neuen Kredite auch sicherer als die alten, die halt auch anders gescored werden. Bei den Immobilienkrediten sieht man das ja auch ganz schön. So viele Immobilienentwicklungsdarlehen, die gehen ja den Bach runter und viele Plattformen haben ja auch Probleme, gerade weil halt die Finanzierung nicht mehr so funktioniert, wie sie sich das anfangs vorgestellt haben und dann auf einmal die Bauprojekte einfach stehen und sie ja sich auch keine Anschlussfinanzierung mehr in dem Sinne leisten können. Ja. Das ist übrigens, wenn wir über die Chancen und Risiken von P2P reden, das ist übrigens ein Risiko, dass man halt immer wirklich am Ball bleiben muss. Und gerade diese Immobilienplattformen, die waren halt, ich kann mich daran erinnern, vor 2 Jahren galten die noch als die sichere Variante der P2P-Kredite. Aber jetzt haben wir halt beispielsweise bei Estate Guru fast einen 100% Ausfall in Deutschland, weil es halt doch nicht so funktioniert hat und dann halt auf einmal permanente Zinssteigerungen dazu kamen, die dann halt auch das Geschäft verhagelt haben. Und auch andere Immobilienentwicklungsplattformen, da läuft es auch nicht viel besser. Die schreiben zum Teil zwar immer noch, dass sie 0% Verlust haben oder Default, aber hinter den Kulissen sieht es halt anders aus oder sie antworten gar nicht mehr auf Support-Nachrichten. Also alles, was mit Immobilienentwicklung zu tun hat, ist aktuell echt ein heißes Pflaster in dem Bereich. Da muss man wirklich aufpassen.
Ja, aber ich denke gerade Estate Guru, was den deutschen Markt angeht, haben sie sich halt ein bisschen blenden lassen, aber das ist ein Stück weit ja auch normal in einer Hoss der Immobilienpreise, dass sie dann gesagt haben, naja, in so einem Markt mit jetzt seit Jahren steigenden Immobilienpreisen, dann müssen wir auch präsent sein mit unserem Modell. Ja, und dann im Prinzip die Welle geritten haben, nur eben schon zum sehr späten Zeitpunkt. Und dann natürlich hast du das dann, dass du dann zu optimistische Kalkulationen und Werte oder Wertanschläge hast, was Immobilien angeht. Ja, und ich sag mal, jetzt müssen wir zumindest dann beweisen, was sie jetzt noch können, ne?
Genau. Das ist halt auch ein Risiko für den Investor, gerade für die Investoren, die nicht verstehen, wie das Ganze funktioniert. Die müssen jetzt nämlich halt erstmal jahrelang warten, bis diese Rückholungsversuche dann durch sind. Und in Deutschland kann das durchaus 1 bis 2 Jahre dauern. Und die wettern jetzt natürlich gegen Estate Guru, ist ja klar. Estate Guru hat alles falsch gemacht, aber letztendlich können die halt jetzt nur versuchen, das Beste draus zu machen aus dem Portfolio und zu versuchen, das meiste zurückzuholen oder so viel wie möglich ist. Und deren Rückholungsbilanz, die ist durchaus nicht schlecht. Also die haben echt ganz, ganz wenig Kapital bis jetzt verloren. Aber das dauert halt seine Zeit. Und klar kann man jetzt den schwarzen Peter auf die Investoren schieben, auf die Plattform schieben. Auf der anderen Seite hätte man als Investor aber natürlich auch vorsichtiger sein können und nicht in Deutschland investieren können. wenn man schon gewusst hat, dass das vielleicht eventuell risikoreich ist. Neues Land und so ist immer ein Thema bei Plattformen, wenn sie das dazu nehmen. Das ist halt nicht ihr Heimatmarkt. Da müssen sie halt erstmal schauen. Und die haben halt wirklich aggressiv angegriffen in Deutschland.
Würdest du denn sagen, dass bei den P2P-Kreditplattformen so etwas wie einen positiven Home-Bias gibt? Also dass sie sich am Heimatmarkt naturgemäß besser auskennen, was zum Beispiel rechtliche Rahmenbedingungen angeht, Kontakte zu Anwälten, Notaren.
Was ist der Heimatmarkt?
Von der jeweiligen Plattform. Also,
genau. Ja gut, jetzt komme ich aus Lettland, aber hat ja 2000 Partner aus der Welt, ne?
Nee, da schmeißt es was durcheinander. Also das ist jetzt Peerberry, wenn wir jetzt von Asseco reden. Tatsächlich, da ist es bei der Statistik erkennbar. Also alles, was in Baltikum läuft, gerade im Heimatmarkt Estland, in den Nachbarländern Lettland und Litauen, das läuft deutlich besser. Und das liegt daran, dass die halt schon länger dort aktiv sind und es natürlich auch ihre Heimat ist. Und in Deutschland haben sie es halt mit einem damals, glaube ich, italienischen Manager versucht, der das hier so ein bisschen verbockt hat. Das hat nicht so gut funktioniert. Ja. Und bei den kurzfristigen Krediten, Alex, was du angesprochen hast, bei Peerberry beispielsweise, die machen das ein bisschen anders, weil die haben ja meistens lokale Partner vor Ort, die sich mit dem Kreditmarkt auskennen. Und das hat, glaube ich, Asseco nicht so richtig gehabt in Deutschland. Also die haben halt versucht, mit den Leuten, die aus Estland arbeiten, in Deutschland erfolgreich zu werden mit dem gleichen Konzept. Und das ist denen, glaube ich, auf die Nase gefallen, während die anderen wirklich Teams, lokale Teams in den Ländern aufbauen und da dann versuchen, Kredite zu vergeben. Ich glaube, das muss man da auf jeden Fall unterscheiden. Ich glaube, da hat Asseco einfach einen Fehler gemacht. Ich glaube, viele deutsche Mitarbeiter hatten die nämlich zu Anfang nicht, die da für das Portfolio zuständig waren. Ja. Ja, aber auf jeden Fall eins der Chancen, was ich bei P2P-Krediten sehe, ist eigentlich immer noch so, wenn ich in meinen Cashflow schaue. Klar, das Ganze ist ein bisschen Management, aber das ist trotz aller Verluste, die ich so erlitten habe, super stabil und mit einer steigenden Tendenz. Wenn ich da so sehe, was seit 2014, seit ich angefangen habe, zusammengekommen ist, dann motiviert das auf jeden Fall immer dabei zu bleiben. Und seitdem ist natürlich in der Branche auch viel passiert. Also die Branche ist professioneller geworden, viele Plattformen sind reguliert. Auf der anderen Seite muss man auch mal aufpassen. Natürlich gibt es auch neue Plattformen, die versuchen, Regulierung wieder zu umgehen und dann in Jurisdiktionen ihre Firmen eröffnen, wo sie halt schnell mal das machen können. Fünf Minuten später ist die Website da und so können wieder Gelder eingesammelt werden. Aber alles in allem professionalisiert sich die Branche. Die Firmen werden größer, der Bedarf weltweit wird größer an Krediten, die einfach nicht über Banken gehen. Von daher glaube ich, dass es immer ein spannendes Thema bleiben wird und die Plattformen größer werden, die jetzt da sind oder auch ganz viele neue Ideen. Ich meine, jedes Jahr denke ich, okay, jetzt hast du irgendwie alles gesehen im P2P-Umfeld und dann kommen halt wieder irgendwelche neuen Ideen um die Ecke, wie die Agrarkredite, wo man irgendwelche Bagger finanzieren konnte oder sonst irgendwas, das auch super funktioniert hat. Oder jetzt kommt demnächst irgendwas, auch eine regulierte Plattform, die in Lettland startet und da kann man in Kredite investieren, die bereits ausgefallen sind, also in non-performing Real Estate Loans, ja, genau. Und da kann man solche Pakete kaufen, gab es bis jetzt auch noch nicht. Ich glaube, auf einer Plattform gab es das mal ganz kurz, aber das lief nicht so gut an, aber die haben sich da wirklich drauf spezialisiert. Das ist schon mal eine Nummer härter, ja, wenn du schon in Kredite investierst, die bereits ausgefallen sind.
Gut, aber unterm Strich ist die Abwicklung ja viel einfacher. Du investierst ja und bekommst halt nicht zurück. Also da sparen die sich auch ganz viel in der Abwicklung, ne?
Genial. Aber das Modell eigentlich.
Ja. Eigentlich genial, ja. Ist fast wie TUI, weil du hast ja gerade gesagt, als Aktionär investierst du ja in Eigenkapital und das ist Fremdkapital. Du kannst auch als Aktionär direkt in Fremdkapital investieren, wie zum Beispiel so Unternehmen wie TUI. Ja? Oder einfach hochverschuldete, wo eigentlich nur noch Fremdkapital da ist.
Was nie, ich glaube, Cinemax war mal, glaube ich, so ein Unternehmen, was zumindest eine Zeit lang negatives Eigenkapital auch aufwies. Also
gibt's schon,
das, ja. Ja, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist.
Gut, Alex, ich habe verstanden, du bist ja gerade nicht so auf P2P, aber Luis, was ist denn bei dir? Du hast doch P2P-Plattformen, oder? Wie läuft es denn da bei dir?
Ja, aber das sind nur die großen, also Estate Guru, Mintos. Und das läuft so als Beimischung nebenbei. Gut, Estate Guru bekanntermaßen auch mit dem entsprechenden deutschen Anteil. Hm. Ich hatte Deutschland seinerzeit nicht rausgenommen, sondern eben auch durchlaufen lassen. Aber gut, das ist halt.
Wie groß ist denn so dein Anteil, wenn du sagst, das ist das Vermögen von Luis? Wie viel Prozent kann man da sagen?
5.
Das ist ja all in, aber du?
Nee. Ja, so 5%. Na gut, also, das ist natürlich auch so eine. Ja, ich meine, aber drunter, da muss ich sagen, da gebe ich auch dem Gerd Kommer recht. Also wenn man dann irgendwie eine Anlageklasse hat, die dann signifikant unter 5% ist, da kann man es eigentlich auch gleich sein lassen, weil dann ist der Einfluss so
Relativ,
gering,
oder?
dass einem nichts bringt, außer halt mehr Verwaltungsaufwand, ja.
Hm.
Also ich denke mal, das ist so eine kritische Größe. Und dann kann man sagen, oder man macht es eben durchaus experimentellen Gründen, ja, dass man sagt, ich probiere irgendwas aus, und das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn das wirklich im Rahmen des Portfolio-Managements, denke ich mal, also 5% so eine untere Grenze, unterhalb derer eine Anlageklasse oder ein Anlagesegment dann einfach nichts bringt. Ja.
Ja, hast du
Ja, gut,
absolut recht.
zum
Jetzt hast du gesagt, du hast Mintos parallel, lässt du so mitlaufen. Mintos ist jetzt nicht gerade als nicht als Plattform bekannt, die man parallel einfach so mitlaufen lässt. Was hast du da für eine Strategie? Hast du eine von den automatischen oder was machst du da genau?
Nee, ich habe da tatsächlich seit langem schon eine, also manuell das Ganze eingestellt und tatsächlich ja, das muss ich aber regelmäßig überprüfen, eben möglichst kurzfristig, also auf 30 Tage, habe ich auch mal hochgezogen, phasenweise, wo es mal wirklich ganz wenig Angebot dann gab, auf 60 Tage. Ja, aber tatsächlich manuell, weil ich tatsächlich mit diesen vorgefertigten Strategien bei Mintos nie warm geworden bin.
Ja, ist auch, glaube ich, richtig so. Aber dann hast du wahrscheinlich die guten alten Kurzläufer aus Kasachstan und sowas mit dem Portfolio.
Ja, genau.
Ja.
Ja, besichert durch irgendwelche Pferde wahrscheinlich, die in der kasachischen Steppe da sein. Nein, Scherz beiseite. Genau,
Genau,
richtig.
gut. So, jetzt sind wir schon eine Viertelstunde drüber. Jetzt gucken wir gerade noch mal in den Chat, ob da noch irgendwelche Fragen sind, die wir noch beantworten können. Ich sehe hier noch ein paar Kryptofragen. Bitcoin-Prognose für das Jahr 2023. Würde ich sagen, bleibt so wie jetzt. Wird nicht viel passieren. Weiß nicht, wie ihr das seht. Wahrscheinlich ist es euch egal.
Ich denke, wir brauchen das alle.
Nee,
Muss
aber
doch
nicht
mal
dieses
ein.
Jahr.
Ach
Ach so.
habe ich noch nicht in die Glaskugel, in die Krypto-Glaskugel habe ich noch nicht
Ach nee,
geguckt.
nächstes Jahr ist doch hier wieder. Wie heißt's? Sag schon.
Halving.
Bitcoin-Halving. Ja, dann nächstes Jahr auf jeden Fall. 100.000 bin ich auch dafür.
Genau, nächstes Jahr geht's ab. Und dann kommt ja noch eine Frage von dem Christoph, der fragt, macht ihr auch Krypto-Staking? Ja, mache ich tatsächlich. Ja, das läuft tatsächlich so
Das ist
nebenbei,
doch jetzt,
nicht so wie
da war doch
Mintos.
jetzt die letzten Tage auch wieder irgendeine Plattform. Wie hieß die denn hier? Nicht Beyoncé, wie heißt sie? Weiß
Binance.
ich nicht. Da war doch wieder irgendwas.
Ja.
Irgendwie habe ich das Gefühl, immer wenn wir uns treffen, ist irgendwas kaputt gegangen wieder irgendwo.
Ja,
Wo
was ja
kann man denn noch,
lustig.
wo kann man, außer bei Richie, wo kann man denn noch seine Kryptos lagern, sag mal?
Nirgendwo.
Also in, ja, genau, das wollte ich
Auf
hören. Gut, okay.
dem Stick wahrscheinlich. Ja.
Ja,
Stick, ja.
also das war Binance und da gibt es jetzt Probleme, weil die USA ja bestimmte Kryptos als Wertpapiere eingestuft hat. Genau, da gibt es gerade eine Riesendiskussion drüber. Deswegen ist mein Kryptoportfolio, glaube ich, auch diesen Monat um 15%, glaube ich, abgesackt, weil das halt alles wieder mit nach unten zieht. Aber tatsächlich hat es ja auch eine Plattform verabschiedet, hast du vielleicht gar nicht mitbekommen. Ist vielleicht zu klein gewesen, und zwar Coinloan, auch aus Estland. Da konnte man auch Festgeld oder beziehungsweise Fiat-Geld konnte man da zu 12% investieren. Aber leider sind die jetzt insolvent und die Gelder sind wahrscheinlich zum größten Teil verloren. Also von heute auf morgen lief auch prima, bis halt der Tag kam, als es dann auf einmal nicht mehr lief und alle waren super überrascht.
Ja, da warst du aber nicht engagiert mehr.
Nee, ich war zu Anfang tatsächlich auch da, habe ich dann aber verabschiedet, weil ich mit den Praktiken der Plattform nicht so klar gekommen bin und mit der Kommunikation und habe
Ja.
einfach auf mein Bauchgefühl gehört, was auch goldrichtig war. Ja, ich hoffe, viele andere sind mir da gefolgt, aber da gibt es auf jeden Fall auch einen großen Schaden. Und das Lustige ist, das muss ich auch noch erzählen, dass jetzt, also da gab es direkt irgendwie einen Datenleck danach und die Adressen von den ganzen Investoren wurden irgendwie rausgepustet und dann hat ein Anwalt an alle geschrieben, der natürlich die Mandate haben möchte, um dann gegen Coinloan irgendwie vorzugehen und verspricht halt entsprechend Gelder dann rauszuholen für die Investoren, aber man musste halt in Vorkasse gehen, um halt dann ja den Anwalt zu beauftragen und allen drum und dran und
Der
ja,
ist
da
doch
wird
jetzt
dann
schon
da noch
reich
mal
geworden.
was
Der ist ja jetzt schon
genau
reich geworden. Der braucht gar nicht, der braucht gar nicht loslegen.
genau, das ist natürlich auch eine Sache und das ging dann auch durch die Community durch, dass es halt, dass dann halt die geschädigten Anleger, die also so quasi fast alles verloren haben erstmal oder alles blockiert ist, die dann auch nochmal richtig geschrieben werden mit extra Gebühren für den Anwalt, der dann halt tätig werden darf für Gelder, die man wahrscheinlich größtenteils eh nicht wiedersehen wird. Also ich meine, der Anwalt gibt ja auch keine Garantie. Also der, wenn die 20% wieder kriegen im Insolvenzverfahren, dann können die am Ende ja froh sein. Und der Anwalt
Aber
feiert sich so oder so.
Aber jetzt muss ich nochmal fragen, ich bin ja nicht so kryptomäßig. Jetzt packst du da deine 5 Bitcoins hin, ja, auf diese Plattform. Die Plattform geht dann über Nacht irgendwie kaputt und alles ist irgendwie doof abgetaucht. Wo sind denn dann diese Kryptos? Die muss doch irgendeiner haben.
Ja, klar, die
Also ich meine,
liegen
es gibt ja heute
bei.
auch die Leute, die alle noch diese Wirecard 5-Cent-Aktien haben, aber als Mahnmal im Depot. Aber im Grunde
Ja, die liegen
müssen
bei
die ja
denen.
irgendwo sein.
Die liegen bei denen auf den internen Wallets meistens, oder die haben die selber halt irgendwo anders gebunkert, wer weiß, aber letztendlich ist es dann am Ende alles Insolvenzmasse. Also die kriegst die Währung, so wie du sie eingezahlt hast, nicht wieder. Also du kriegst dann vielleicht einen Betrag X dann in Euro wieder, ja, aus der Insolvenzmasse, aber das kann dir eigentlich egal sein, wo die Kryptos sind. Also die sind auf jeden Fall da, ja. Irgendwo sind die.
Aber haben wir ja noch einen entsprechenden Wert, aber irgendwie kannst du das alles nicht verwursten.
Richtig, ja. Aber das zeigt doch mal wieder, wie brandgefährlich diese Krypto-Plattformen sind. Also ich weiß gar nicht, was noch übrig ist von letztem Jahr, von den ganzen gefeierten Lending-Plattformen. Ich meine, ich war ja auch auf einigen aktiv, aber davon ist nicht mehr viel da. Also ist schon der Wahnsinn, was da
Na,
abgeht.
ja, ein Kollege von uns hat ja mal im letzten Jahr, glaube ich, war das 80% seiner Coins verloren. Und als ich mir das Video angeguckt habe, habe ich dir gedacht, naja. So richtig traurig wirkt der jetzt auch nicht. Das ist auch nicht so schlimm.
Kommt
Ja,
drauf an, seit
also,
wann der dabei war,
ja, gut, aber wenn du sagst, du hast so und so viele Bitcoins, keine Ahnung, und 80% waren dort und die sind dann weg und so. Ich stelle mir gerade so mein Depot vor und du rufst mich jetzt an morgen und sagst, du, da ist jetzt 80% weg und so. Also, das Erste, was ich jetzt nicht machen würde, ist jetzt ein YouTube-Video und sagen, ja, Learning, muss ich mal gucken, natürlich doof gelaufen. Also, da war ich schon so ein bisschen überrascht. Oder es war so klein, dass du sagst, ja, bei, ist jetzt auch nicht so wichtig, weißt du? Oder in 30 Jahren habe ich es wieder rausgeholt.
Ja, genau. Das ist ja ein bisschen, du siehst ja auch die Sprünge, die Kryptos machen. Das sind mal in einem Monat 30% hoch, dann wieder 40% runter. Also deswegen macht man sich da keine Gedanken drüber, wenn man ein paar Kryptos verliert, ist das sehr schnell wieder drin.
Irre.
Genau.
Bin ich
So,
schon
bevor wir
bezahlt
jetzt
wieder.
hier in die Kryptos abrutschen, würde ich sagen,
Ja.
wir machen für heute den Sack zu. Und Luis, wir sind, glaube ich, beim nächsten Mal bei dir. Und ich glaube, dann werden wir das Thema rausbackern,
Korrekt.
oder? Ja,
Dann
dann
kümmern wir uns
quatschen wir
noch
mal
mal
bereits.
um, genau, dann die
Bereits.
Immobilienbranche. Auf jeden Fall.
Cool.
Genau.
Das klingt doch gut. Ja, Fragen haben wir nicht mehr. Wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich sagen, beenden wir das heute. Danke an die Zuschauer und danke für die Fragen und so. Und ja, für alle, die das später hören, viel Spaß mit dem Podcast.
Auf jeden Fall. Macht's gut. Tschüss,
Ihr
tschüss.
hattet hoffentlich viel Spaß mit dem Podcast, musst du
Stimmt,
sagen.
ist ja dann Vergangenheit. Gut, dass du mich
Ist ja am
korrigierst.
Ende. Ist ja jetzt am Ende des Podcasts.
Ja. Super. Bis dann.
Tschüss.
Ciao, ciao.